Guten Morgen. Danke, dass ihr so früh aufgetaucht seid. Das ist ein Investment, was ich maybe auch nicht tun würde. Ich habe erstmal eine kleine Umfrage vor. Hat denn irgendjemand hier schon einen Framework-Laptop? Ist denn, ja, okay, zwei Leute? Okay. Ist denn jemand interessiert, einen Framework-Laptop zu kaufen? Sind schon mehr? Okay, ja, ja, doch. benutzt denn jemand OpenSUSE? Ah, okay, cool. Dann möchte ich euch heute vorstellen, was wir denn alles so getrieben haben, um unter OpenSUSE eine schöne Erfahrung auf dem Framework-Laptop anzubieten und was wir denn noch alles tun werden. Zuerst mal, wer bin ich? Mein Name ist Nico Krapp. Ich arbeite als Linux Engineer Packaging bei SUSE. Ich bin unter anderem Maintainer zusammen mit anderen Leuten Maintainer für das Python-Ökosystem, das heißt alle Pakete, alle Python-Libraries, Python-Interpreter. Dafür sind wir Package-Maintainer. Ihr findet mich unter dem Namen Tilting Penguin auf GitHub oder auch im Framework-Forum aus gegebenem Anlass. Und was möchte ich heute alles besprechen? Zuerst einmal für die Leute, die eventuell nicht genau wissen, was ein Framework-Laptop ist oder was ein Framework-Laptop macht, gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung. Dann werde ich euch erzählen, wie normalerweise Laptop-Enablement aussieht, was es für eine Distro braucht, um tatsächlich zu sagen, wir supporten diese Art Hardware, diesen Laptop. Dann geht es konkret um das Thema OpenSUSE auf dem Framework. Wie ist die aktuelle Erfahrung? Was gibt so alles? Dann möchte ich darauf eingehen, was für Framework-Software, wir machen nämlich nicht nur Hardware, sie haben auch einiges an Software anzubieten, wir denn für OpenSUSE paketiert haben. Vielleicht auch ein interessantes Thema ist das Deep Computing RISC-V Mainboard, was es für den Framework gibt und wie da unser Support aussieht. Dann gebe ich euch noch einen kleinen Ausblick, wie sich das noch in Zukunft verändern wird und was wir alles noch geplant haben. Und am Ende habe ich eine kleine Demo geplant. So, also, was macht denn überhaupt ein Framework-Laptop? Was ist ein Framework-Laptop? Framework ist eine Marke, die modulare Laptops herstellt. Das heißt, Laptops, deren Einzelteile eben austauschbar sind. Das betrifft alles von den sogenannten Expansion Cards, mit denen man die Ports an den Seiten vom Laptop austauschen kann, bis hin zum Mainboard. Das bedeutet, die Framework-Laptops sind im Gegensatz zu vielen anderen Laptops sehr repairable und upgradable. Framework bietet mehrere Mainboards für das gleiche Chassis an Laptop an und das heißt, ich kann mit jeder Generation, wo Framework ein neues Mainboard rausbringt, meinen Laptop upgraden und ohne, dass ich einen ganz neuen Laptop kaufen muss, sondern muss eben nur die einzelnen Teile updaten. Und was ich an Framework auch sehr schön finde, ist, dass sie offiziellen Linux-Support anbieten. Und das nicht nur so als Afterthought, sondern sie arbeiten von Anfang an mit Fedora und Ubuntu zusammen, testen die Distros auf der Hardware und stellen sicher, dass es eine smooth Experience gibt, genauso wie du es unter Windows haben würdest. So, zum Laptop-Enablement. Was muss man eigentlich alles so treiben, damit auf einem Laptop eine Distro läuft? Das fängt natürlich an mit Hardware-Treibern. Ohne Hardware-Treiber für die Hardware funktioniert nichts. Wir brauchen Treiber für CPU, wir brauchen Treiber für das Display bis hin zu USB-Treibern zum Beispiel, die gerade beim Framework sehr wichtig sind, nachdem alle Ports eigentlich ein USB-C sind und dann mit den Expansion-Cards auf verschiedene Anschlüsse umgewandelt werden. Der nächste Schritt, ich rate das jetzt hier alles runter, es ist ja easy, ein Schritt, bist schon fertig, aber es sind tatsächlich sehr komplizierte und langwierige Prozesse. Gerade der nächste Schritt, den Bootloader zu enablen, ist oft gar nicht so leicht, gerade wenn es um neue CPUs geht, das sieht man wenn man versucht, RISC-V CPUs zu booten. Es ist teilweise ein sehr harter Krampf, je nachdem, wie gut die Hersteller mitspielen. Für den Bootloader, also ich bin selber kein Firmware-Hardware-Mensch. Dementsprechend ist das, das ist mein Wissen aus zweiter Hand sozusagen. Es gibt bei RISC-V-CPUs oft ein Problem mit dem Device-Tree, der quasi sagt, was ist alles da in diesem Laptop, was haben wir alles für zum Beispiel CPU-Features. Und das muss ein Bootloader erstmal alles wissen, bevor er überhaupt einen Kernel booten kann. Dann natürlich die Distro-Booten. Es ist dann immer noch ein sehr komplizierter Schritt, nicht ganz so kompliziert wie vielleicht einen Bootloader auf einem System zum Laufen zu kriegen. Aber ja, solange der Kernel läuft, bist du in der Regel, schaffst du es in der Regel, auch einen Desktop irgendwie zum Laufen zu kriegen. Aber es kann natürlich sein, dass es dann Glitches gibt, Bugs, die noch gefixt werden müssen, bevor man überhaupt irgendwie viel mit diesem Laptop anstellen kann. Ja, genau. Und Step 5 ist irgendwie dann Profit. Nächster Schritt ist, Framework ist da sehr komfortabel mitzuarbeiten. Die haben nämlich ihren gesamten Hardware-Support upstream im Linux-Kernel, was nicht ganz so verwunderlich ist, wenn sie Intel- und AMD-CPUs verwenden. x86-CPUs sind in der Regel relativ einfach zu enablen, nachdem AMD und Intel eben ihre Treiber alle in den Linux-Kernel upstreamen. Aber Framework stellt ja auch sehr viel spezielle Hardware zur Verfügung, die über irgendwelche Mikrocontroller angesprochen werden. Und all dies haben sie eben upstreamed und es war sehr easy, das alles zum Laufen zu kriegen, zumindest auf den x86-Frameworks. Dank diesem offiziellen Hardware-Support, nachdem die ganzen Treiber und die ganze Firmware Open Source ist, profitieren natürlich alle Distros von diesen Änderungen und von dieser Arbeit, die Framework da gemacht hat, nicht nur Fedora und Ubuntu. Und dementsprechend, ja, OpenSUSE Tumbleweed bootet out of the box, kannst du einen Framework-Laptop kaufen, USB-Stick, Distro installieren und du bist fertig. Und das meiste funktioniert auch schon. Also sind wir eigentlich schon done. Nicht ganz, weil obwohl die meisten normalen Funktionen, die man von einem Laptop erwarten würde, funktionieren, heißt es natürlich nicht, dass wir eine schöne Experience haben oder dass wir es nicht noch besser machen können. Gerade im Fall von Framework gibt es eine Menge extra Features, an denen man noch Arbeit reinstecken kann, zum Beispiel den Fingerprint-Sensor. Fingerprint-Sensoren sind historisch sehr finicky unter Linux und es ist nicht ganz so, es ist relativ neu, dass Fingerprint-Sensoren überhaupt out of the box irgendwie funktionieren groß. Glücklicherweise ist es nicht sehr schwierig, das unter OpenSUSE Tumbleweed zumindest zum Laufen zu kriegen. OpenSUSE Leap ist, was ja unsere normale Nicht-Rolling-Release-Distro ist, etwas schwieriger, aber auch das wird mit dem nächsten Release dann deutlich besser. Auf Tumbleweed ist es einfach, man installiert sich die Libraries, die für einen Fingerprint-Sensor eben benötigt werden, addet den Fingerprint zur PAM-Config und danach kann man ihn in zum Beispiel den KDE-Settings als Unlock-Methode einstellen. Ja, falls jemand mehr dazu wissen will, es gibt einen sehr guten Community-Guide im Framework-Forum, der auch noch ein paar andere Tipps und Hacks gibt, was man denn alles so noch tweaken kann, um ein bisschen bessere Erfahrung zu bekommen. Aus aktuellem Anlass habe ich noch einen anderen Zwischenpunkt mitgebracht. Es gibt auf OpenSUSE Tumbleweed gerade ein kleines Problem mit Mesa. Das ist nicht unbedingt ein Framework- oder OpenSUSE-spezifisches Problem. Das ist einfach ein Problem mit dem aktuellen 6.13er-Kernel und Mesa 25-Release. Es gibt gute Lösungen dafür. Man kann entweder Mesa downgraden, was unter Tumbleweed nicht ganz so einfach ist. Allerdings die Lösung, die ich gefunden habe, die für die meisten Leute gut zu funktionieren scheint, ist den Kernel Long-Term zu installieren. Das ist ein 6.12er-Kernel und unter dem treten diese Mesa-Probleme nicht auf. Also diese Mesa-Probleme waren alles von kleine Artifacts, kleine bunte Punkte auf dem Bildschirm bis hin zu sehr komischen Glitches und manchmal sogar Desktop-Crashes. Dann kommen wir zum Packaging und das ist der Teil, der diesen Talk überhaupt ins Leben gerufen hat. Denn ich habe im November letztes Jahr in der SUSE Hack Week mir zum Ziel genommen, die Software, die Framework so bereitstellt in ihren Repos, die eben explizit für Framework-Laptops gedacht ist, zu paketieren und eben in OpenSUSE bereitzustellen. Genau, und das ist so ein bisschen der nächste Teil ist ein bisschen der Erfahrungsbericht davon. Das Ziel war es, die Framework-Software im Open Build Service, das ist unser Build-System, was wir nutzen, um APM-Pakete zu bauen und auszuliefern, eben bereitzustellen, damit sie ganz einfach mit einem Zipper-In aus OpenSUSE Factory installiert werden können. Die Frage, die sich da mir dabei gestellt hat, war, möchten wir denn auch die Firmware packagen für diese Mikrocontroller zum Beispiel? Mein Lieblingsbeispiel ist die LED-Matrix für den Framework 16. Die wird als Firmware eben Open Source bereitgestellt und die könnte man packagen. Es ist allerdings sogar Frameworks Empfehlung, dass man dafür FWUPD benutzt, was so ein Standard-Firmware-Management-Tool ist, was es auch relativ einfach macht, die Firmware einfach zu updaten, ohne dass man sie jetzt als Paket ausliefern müsste. Und dementsprechend habe ich mich auch dafür entschieden, das nicht zu tun, sondern der Frameworks-Empfehlung zu folgen. Das erste Paket, was ich euch vorstellen kann, ist Input Module RS. Übrigens der blaue Text ist immer ein Link, falls ihr die GitHub-Repos anschauen wollt, später in den Folien. Input Module RS ist ein Rust-Programm, was man zum Steuern von zum Beispiel der LED-Matrix benutzen kann oder dem B1 Minimal Display, was eben alles von Framework supported wird. Und genau, das ist ein sehr cooles Programm, das werde ich euch später in der Demo noch mehr dazu zeigen. Damit kann man Snake auf dem LED-Display spielen oder Tetris. Es gibt auch ein Python-Interface dafür und eine GUI, mit der man es bedienen kann. Es ist nicht nur ein CLI-Programm. Dieses Python-Interface wird zum Beispiel benutzt, um tatsächlich die Spiele, die mit Pygame geschrieben wurden und wo man auch weiterhin Pygame-Spiele mit programmieren kann und selber laufen lassen kann. Dafür wird dieses Python-Interface benötigt. Und dieses Python-Interface hat mir einige Probleme bereitet beim Packagen, denn das war jetzt nicht die Schuld von Framework, aber sie haben eine Dependency namens PySimpleGUI verwendet. Und zwischen dem Zeitpunkt, wo sie diese Software veröffentlicht haben und dem Zeitpunkt, wo ich sie packagen wollte, hat PySimpleGUI ihre Lizenz geändert und zwar zu einer Non-Commercial License. Was bedeutet, das macht es sehr viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, das in OpenSUSE zu veröffentlichen. Glücklicherweise gab es eine Lösung für dieses Problem. Jemand aus der Community hat die Python-GUI zu Tay-Kinter migriert und es wurde dann kurz nachdem ich das Paket gepackaged hatte, auch gemerged. Und ja, seitdem haben wir das auch in OpenSUSE und es ist, man muss keinen alten Fork mehr von PySimpleGUI verwenden. Das nächste Programm hat den Namen QMKHID. Das ist eine Rust CLI, um auf dem Framework 16 die Tastatur anzusprechen. Der Framework 16 hat, was ich sehr schön finde, eine QMK-Tastatur. QMK ist eine Open-Source-Tastatur-Firmware, die auch auf vielen mechanischen Keyboards verwendet wird. Und das macht es sehr leicht, irgendwelche Knöpfe zu remappen oder RGB oder Backlights einzustellen. In meinem Fall habe ich nur eine Tastatur mit Backlights, das heißt, das ist das Einzige, was ich davon so richtig gut zeigen kann. Auch dieses Programm hat eine Python-GUI, die habe ich allerdings noch nicht fertig gepackaged. Das ist etwas, was noch in Arbeit ist. Damit bin ich noch nicht ganz fertig, aber die QMK, HID, CLI ist fertig zum Installieren und Benutzen. Genau, dann gibt es noch das Framework System, / Framework Tool, also das Repo heißt Framework System. Leider macht es mir das Framework Naming von ihrer Software und unsere Packaging Guidelines nicht so leicht, gute Namen für die Pakete zu finden. Auch das ist eine CLI in Rust geschrieben, mit der man mit dem System interagieren kann, vor allem dem Embedded Controller, der in allen Frameworks eingebaut ist. Damit könnte man zum Beispiel ein Battery Charge Limit setzen oder einige coole Dinge in der Firmware machen, wenn man gerne rumspielt, was ich hoffe, dass Framework-Nutzer alle machen. Dieses Programm war bis vor kurzem leider kaputt. Also in meinem Testing hat das nicht funktioniert, viel damit zu machen. Und dementsprechend, ich habe ein fertiges Paket. Allerdings ist es noch nicht in OpenSUSE Factory. Und ich werde es die Tage submitten und dann in ein paar Tagen sollte es auch fertig sein zum Installieren. Dann gibt es Framework Laptop. Das ist ein Community-Projekt, das ist keine offizielle Framework-Software. Das hat jemand anders aus der Community, Tobias Gergens, paketiert. Das macht was sehr Ähnliches wie dieses Framework-Tool. Es ist halt ein Kernel-Modul, um zum Beispiel die LEDs anzusprechen, beim Power-Knopf oder ein Ladelimit der Batterie zu setzen, wie man eben möchte. Und wie die anderen auch, es ist einfach ein Zipper-In und man hat das Paket. Kann es nutzen. Und die letzte Software, die ich noch vorstellen kann, ist KeyLightD. Das ist auch ein Community-Projekt, auch paketiert von Tobias. Und in dem Fall ist es ein Daemon, um die Tastaturbeleuchtung zu steuern, damit man dieses schöne Feature hat, wenn man anfängt zu tippen, geht die Hintergrundbeleuchtung an und man sieht auch schön, was man tippt. Dann kommen wir auch schon zum Deep Computing RISC-V Mainboard. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil es eben nicht wie der Framework out of the box funktioniert. Es ist sehr neue Hardware, es ist nicht einfach, da irgendwas überhaupt zu booten von out of the box, außer dem mitgelieferten Fedora-Image. Aber wenn man das eben nicht benutzen möchte, ist es relativ schwierig. Die Arbeit dafür wurde von meinem Kollegen Marvin Friedrich gemacht. Der ist deutlich mehr ein Hardware- und Firmware-Experte als ich und hat auch sehr viel Spaß daran, RISC-V Mainboards zu enablen. Und dementsprechend hat er diese Arbeit übernommen. Das RISC-V Mainboard benutzt einen existierenden Chip. Die haben ihren Chip nicht selber entwickelt, sondern einen anderen RISC-V Chip genommen, den DC Roma. Wie ihr vielleicht schon an den Specs seht, das ist eine Quad-Core-CPU mit 1,5 GHz. RISC-V ist nicht die performanteste oder stärkste Chip, den man so findet auf dem Markt. Wir haben es tatsächlich zum Laufen gebracht, auch relativ schnell. Es gibt einen netten Weg, wie man das machen kann. Der Trick war, quasi das Fedora-Image, Teile vom Fedora-Image zu nehmen für den Bootloader-Support und von dort aus dann ein OpenSUSE-Image zu booten. Und das funktioniert relativ gut. Mir wurde eine nette Anekdote erzählt von Marvin, dass man, um tatsächlich eine neue Distro darauf installieren zu können, muss man den USB-Stick mit der ISO einstecken, booten, neu booten. Und dann wird er erst erkannt, weil es da ein Problem gibt mit dem Scanning von den USB-Ports im Bootloader. Ein bisschen tricky, aber tatsächlich lief deutlich besser als erwartet. Es gibt noch Dinge, die nicht funktionieren, zum Beispiel ein externes Display kann man noch nicht verwenden. Das ist alles noch ein bisschen in Arbeit. Es ist ja auch nur ein Development Board eigentlich. Und die Performance ist auch nicht wirklich adäquat, um sie im Alltag zu benutzen. Also Ich fände es schon auch cool, wenn mein Daily Driver Laptop eine RISC-V CPU hätte, aber leider kann dieses Mainboard gerade so in einen Desktop laufen, also in dem Fall GNOME. Gerade so ist keine super schöne Erfahrung. Allerdings, es gibt Hoffnung. Zum einen werden wir bald, sind wir noch dabei, Custom Images zu bauen, damit man eben direkt dieses Image benutzen kann und auf der RISC-V CPU booten kann, ohne dass man diese komischen Workarounds benutzen muss. Und dann noch, vielleicht interessant ist, der CEO von Deep Computing hat auf der FOSDEM einen Talk gehalten über sein Produkt. Den finde ich sehr sehenswert. Kann man sich sehr schön darüber informieren, was dieses Board alles kann. Ich meine, das ist ja die erste Generation, was da noch in Aussicht steht und was da alles noch kommt. Denn es wurde auch schon die nächste Generation angekündigt. Diesmal nicht so groß, wie Framework das mit der ersten Generation gemacht hat. Allerdings wurde auf der Embedded World, soweit ich weiß, angekündigt, die letzten zwar. Dieses Board verspricht einiges, zum Beispiel einen deutlichen Sprung in Performance. Laut den Specs, laut dem Specblatt wird er tatsächlich eine ziemlich gute CPU sein. Vielleicht nicht auf dem Level von den anderen x86-Chips, die Framework so anbietet, aber auf jeden Fall mehr als nutzbar, sogar AI-enabled. Soll sogar gute Performance unter AI bieten. Und dann kommen wir auch schon zum Ausblick. Das ist einer meiner Lieblings-OpenSUSE-Sticker. Könnt ihr euch am OpenSUSE-Stand holen später. Framework hat letztens neue Produkte angekündigt. Zum Beispiel den Framework Desktop, ein AI-Computer im 4,5-Liter-Tank-Format, der sehr viel Performance verspricht und eben auch ein Framework 12, also eine mehr Budget-Option für Framework-Nutzer mit Touchpad. War ein ziemlich cooles Event. Ich habe es live gesehen, als sie es im Stream übertragen haben. Und was sie eben auch gemacht haben, war, in diesem Stream zu sagen, hey, wenn ihr eine Linux-Distro seid, wenn ihr Support machen wollt für Framework-Laptops, dann meldet euch gerne bei uns. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, wir werden bald offiziellen Support für OpenSUSE anbieten, nicht offiziellen, aber Community-Support anbieten können. Es gibt einige Requirements von der Framework-Seite da, aber wir haben Framework kontaktiert und werden eben bald diesen Community-Support anbieten können. Da kriegen wir auch Test-Hardware, um vorzeitig vor dem Release OpenSUSE auf der Hardware testen zu können. Wir sind schon im Kontakt mit Framework. Und ich bin auch noch dabei, an einem Wiki-Eintrag für Framework zu schreiben, der dann quasi darlegt, was alles funktioniert, welche Workarounds notwendig sind, was man alles so konfigurieren kann und was ich euch eben gerade vorgestellt habe, welche Software man noch installieren kann, die ganze Erfahrung ein bisschen schöner macht. So, und jetzt würde ich noch ein bisschen eine Demo zeigen. Ich kann es euch leider nicht gut auf der tatsächlichen LED-Matrix zeigen, dann bräuchte ich halt eine Kamera hierfür. Allerdings, ich kann es euch live in der CLI zeigen. Und ich fange einfach mal mit der LED-Matrix an. Oh, das ist, Matrix. So. So rum. Und ich soll es richtig schreiben. Genau. Und hier seht ihr die GUI, es ist ein bisschen rudimentär. Hier unten ist eben meine LED-Matrix verbunden, die ich hier im Laptop habe. Und man kann ein paar schöne Sachen machen. Man kann zum Beispiel einen Volume Indicator machen. Gut, das seht ihr jetzt relativ wenig. Allerdings, was ich euch zeigen kann, ist ein Snake-Spiel. Denn dafür gibt es auch quasi ein Live-Rendering auf dem Desktop. Und dann kann man hier ganz einfach Snake spielen. Übrigens, falls jemand Lust hat, ich werde den Rest des Tages die meiste Zeit am OpenSUSE-Stand sein. Falls jemand eine Runde spielen möchte, kommt gerne vorbei. Und jetzt bin ich Game Over gegangen. Genauso das LED-RIS ist eben eine Tetris-Version auf diesem Ding. Andere Spiele, die man spielen kann, sind, hier sieht man es, Game of Life Pong gibt es auch. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man halt zwei Spieler braucht und mit einer, wenn man gleichzeitig hier versucht, mit zwei Händen zwei Pong-Spiele zu spielen, ist relativ schwierig. So. Genau, dann kann ich euch auch noch zeigen, mit eingebaut sind sowas wie ein Timer, kann man sich einen Timer hier anzeigen lassen, man kann natürlich auch Strings displayen, leider nur in Caps Lock und auch nur bis zu 4 Buchstaben. Das sind aktuell die Limits davon, aber nachdem das Programm offen ist, kann jeder contributen, wenn er noch Funktionen sehen möchte, wenn jemand ein paar tolle Ideen hat, was man noch mit diesem Display oder mit den anderen Funktionen machen kann. Helft gerne. Genau, es hat auch ein bisschen Utility. Man kann das Ding in den Bootloader zurücksetzen, weil es sich auch manchmal ein bisschen aufhängt, wenn man zum Beispiel es spontan im Betrieb rausnimmt. Genau, und Firmware-Updates sind theoretisch auch drin, allerdings ist meins schon auf der aktuellen Firmware. Jetzt werde ich noch QMK underscore GUI zeigen. Nein. JD. Genau. Vielleicht auch interessant zu sehen, was denn so alles die Funktionen sind. Es unterstützt VIA. Das ist vielleicht für manche Leute interessant. Framework hat hat auch einen Fork von VIA. Ups. Mit dem VIA ist quasi ein Web-Frontend für QMK, mit man schön im Web-Frontend seine ganzen Tastaturen remappen kann, wie man möchte. Auch Backlights und RGB einstellen möchte. Und ja, genau, es gibt eben diese VIA-Funktion auch in der CLI integriert. Und dann eben bald auch in der GUI, wenn es kommt. Wenn ich damit fertig bin. Und das war natürlich noch zu Ende. Genau. Was ich auch noch zeigen kann, ist, hier sieht man das Deep Computing, das ist nicht der tatsächliche Preis, das ist quasi das, was man hinterlegen muss als Vorbesteller, um dann 30 Euro Rabatt zu bekommen. Es verspricht sehr viel, wenn ihr auf das Specblatt schaut. Ich glaube, kann man es sehen? Ein bisschen, ja. Ist auf jeden Fall eine 8-Core-CPU mit 2 GHz, das ist schon mal ein deutlicher Sprung von dem, was das erste konnte. Verspricht bis zu 50 TOPS hier, Local AI Compute, also tatsächlich considerable jump in Performance. Ja, genau. Und das war's dann auch. Wenn noch jemand mehr von der Demo sehen möchte, ein bisschen mit dem Framework spielen will, kommt gerne vorbei. Wie gesagt, ich bin im OpenSUSE-Stand die meiste Zeit. Wenn jemand eine Runde Pong spielen möchte gegen mich. Gibt es noch Fragen?
Hi Nico, ich habe sogar ein paar Fragen, aber vielleicht gehen wir einfach erstmal rum. Kann ich diese LED-Matrix auch auf dem RISC-V-Board ansprechen?
Nein, und das hat den ganz einfachen technischen Grund, dass es das RISC-V-Mainboard nur für den Framework 13er gibt und die LED-Matrix nur für den Framework 16er.
Okay, das ist einleuchtend. Verstehe.
Ja.
Das erübrigt auch eine andere Frage. Ja, gehen wir doch mal weiter.
Erstmal vielen Dank. Du hast jetzt viel wahrscheinlich für Tumbleweed vorgestellt, was ich nachvollziehen kann. Wie sieht es denn mit Leap aus? Wenn ich jetzt einen frischen Framework 13er nehme und packe da einen Leap 15.6 drauf, funktioniert das out of the box? Und was funktioniert, also bis auf den Fingerabdrucksensor, der scheint ja komplex zu sein.
Auch den Fingerabdrucksensor kann man zum Lauf kriegen. Also eigentlich, das funktioniert auch alles. Von der Software, die ich jetzt vorgestellt habe, ist natürlich einiges Framework 16 exklusiv.
Klar.
Allerdings sowas wie das Framework Tool kann man genauso installieren. Das ist halt nur noch nicht in den Leap Repos. Das sind alles Dinge, die mit dem Leap 16er Release kommen werden. Also ab da gibt es dann vollen Support für den Fingerabdrucksensor, für alle Funktionen, die wir eigentlich jetzt auch unter Tumbleweed haben. Ja. Das noch?
Danke. Ich habe noch keinen Framework-Laptop, wollte mir eins kaufen. Bei mir ist so die Frage, kann man da auch irgendwann das Display irgendwie upgraden später irgendwie? Ist sowas möglich?
Ja, das ist explizit von Framework supported. Alle Teile inklusive Display sind austauschbar. Mhm. Kannst dir auf der Framework-Seite ein neues Display bestellen. Für den Framework 16 gibt es noch kein neues. Für den Framework 13, wenn du zum Beispiel einen älteren oder einen Factory Seconds kaufen würdest, das ist so die B-Ware, die es deutlich billiger gibt, wenn ein Framework-Laptop zu teuer ist. Kann man ein neues 2,8K-Display für den Framework 13 kaufen und das upgraden. Aber wie gesagt, Display-Updates sind explizit supported und wenn noch mehr rauskommt, kannst du auch noch mehr upgraden.
Ja, okay. Und dann die ganze Hardware, du hast gesagt, zum Beispiel auf diesen Tasten wird geflasht. Also wie kann man sich das vorstellen? Da ist ein Bootloader drin, der das Ding bootet und...
Das sind Mikrocontroller, also gut für die LED-Matrix. Die meisten brauchen das tatsächlich nicht. Also ich meine, die Expansion Cards sind zum Beispiel einfach nur ein USB-C auf einen HDMI-Adapter zum Beispiel in einem schönen Format. Für sowas wie das LED-Display ist ein Mikrocontroller eingebaut. Die Firmware dafür kannst du auf GitHub finden. Kannst du von deren GitHub-Releases runterladen oder wenn du sie manuell einspielen möchtest. Also es wird natürlich auch mit ausgeliefert.
Kann man diese auch ändern, diese Firmware?
Also ja, die Firmware ist Open Source, die kannst du mit rumspielen, wie du möchtest. Wenn du dir dein ganz eigenes Ding für dieses Board schreiben möchtest, das steht dir völlig frei.
Gibt es irgendwelche Komponenten in dem Laptop, die dann irgendwie irgendwelche Kernelmodule erfordern, damit die angesprochen werden können? Ich kenne das so von ThinkPads, da gibt es so bestimmte Kernelmodule, zum Beispiel um den Batteriestatus irgendwie.
Ja, genau. Dafür gibt es zum einen das Framework-Tool, das ich vorhin erwähnt habe. Das ist quasi ein Tool, was von Framework bereitgestellt wird für CLI. Damit kannst du direkt den Embedded-Controller und die Systemkomponenten ansprechen und eben zum Beispiel ein Battery Charge Limit setzen, was du brauchst. Zusätzlich dazu gibt es ein Kernel-Modul, was jemand aus der Community geschrieben hat, das wir auch gepackaged haben. Kannst du einfach installieren und tinkern.
Okay. Also sozusagen alles Open Source, die Kernelmodule.
Ja, genau, exakt.
Kann man anpassen.
Das ist genau das Schöne an den Framework-Laptops und was mich so begeistert.
Gibt es noch weitere Fragen? Falls nicht, dann nochmal vielen Dank, Nico.